Also König der Welt, wirklich, das schon mal definitiv nicht. Klar ist es so, man ist für einen Moment stolz, natürlich. Ne? Das ist schon in so einem jungen Unternehmerleben ist das sicher einer der größten, wenn nicht der größte, so zumindest messbare Erfolg, den ich so erzielen konnte. Und natürlich muss man, ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Unternehmertum, auch solche Dinge mal für einen Moment sacken lassen und das auch mal anerkennen. Ja, also es geht ja immer sehr schnell immer weiter und weiter und so. Das habe ich schon versucht, mal Sekunde Revue passieren zu lassen, aber es hat wirklich auch nur 2, 3 Tage gedauert, bis quasi aus dieser Freude das geklappt hat, eine Oho, jetzt sind natürlich nochmal ganz andere Erwartungen dadurch entstanden und die ganzen Dinge, die quasi jetzt es anzugehen gilt, waren dann, der Horizont kam immer wieder näher und so. Das hat sehr schnell umgeschlagen, muss ich sagen. Also viel schneller, als ich gedacht hätte, wurde aus Freude eigentlich wieder Druck. Der ist gut, aber der war auf jeden Fall schnell wieder da.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Jasper Böckel zum zweiten Mal eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Mio, also die man auch mit der Mio-App kennt. Damals war er bei uns im Tech-Talk, hat die App selber vorgestellt. Darum soll es aber heute gar nicht im Detail gehen, sondern Jasper hat etwas geschafft, was ganz wenige Tech-Unternehmen in unserer Branche schaffen. Er hat nämlich einen ganzen Batzen Geld von Investoren eingesammelt, also knapp 10 Millionen Euro. Und wir möchten heute mal drüber sprechen, okay, was verändert das eigentlich bei ihm in der Firma? Was kommt durch das Geld am Ende des Tages an Pflegeinnovation vielleicht auch dann in der Branche an? Bevor wir damit loslegen, Jasper, erstmal schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich ein zweites Mal da haben willst. Und deswegen freue ich mich sehr, wirklich.
Ja, wie gesagt, wir hatten schon mal eine gemeinsame Folge der Vollständigkeit halber, weil wahrscheinlich heute Zuhörer dabei sind, die vor knapp 1,5 Jahren noch nicht mit dabei waren. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Jasper. Wer bist du und was ist Mio?
Sehr, sehr gerne. Genau, also erstmal zu mir. Ich bin Jasper, bin 35 Jahre alt. Ich habe vom Hintergrund her mal Betriebswirtschaft studiert. Bin auch 6 Jahre diesem Bereich mal treu geblieben, als ich damals als Strategieberater gearbeitet habe. Bin aber dann an den Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will gerne was bisschen Gehaltvolleres mit meiner Zeit anstellen und habe mich dazu entschlossen, ein Pflegepraktikum in einer Altenpflegeeinrichtung in Berlin anzufangen und habe dort erstmal 3 Monate im stationären Bereich verbracht, war dann aber irgendwie so eingenommen von dem Ganzen und noch nicht zu Ende an meinem Wissensdurst und bin dann noch versetzt worden in einen ambulanten Dienst, war dann in der Tagespflege und zu guter Letzt sogar noch in dem betreuten Wohnheim und habe, glaube ich, so einen ziemlich holistischen Blick auf diesen ganzen Prozess des Älterwerdens gewinnen dürfen. Und das, was daraus entstanden ist, ist eben, wie du gerade schon kurz gesagt hast, die Mio-App. Wir verbinden die Mitarbeitenden in den Einrichtungen mit den verschiedenen Akteuren, mit denen sie kommunizieren müssen. Gestartet sind wir, dass eben mitarbeitende Angehörige von den Pflegebedürftigen besser informieren können über theoretisch das, was im Alltag in der Pflegeeinrichtung los ist, aber eben auch ganz schnell Informationen weitergeben können und sich so sehr viele von Angesicht zu Angesicht Gespräche, Telefonate, Zetteln und Co. sparen können, weil Informationen weitergeben, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und daraus ist dann eben entstanden, als wir, glaube ich, geschafft haben, dass die Mitarbeiter Vertrauen auch ihren Ereignis, ihren Fähigkeiten in der Digitalisierung gewonnen haben, haben sie schon selber, sind sie selber auf die Ideen gekommen, ob man nicht darüber auch mit anderen Parteien kommunizieren kann, wo es aktuell etwas hakt. Und so schreiben sie heute kein Fax mehr, um dem externen Wäschedienstleister mitzuteilen, dass irgendeine Wäsche reklamiert werden muss, sondern das geht ganz schnell über unsere App. Sie können darüber eben die gesamte Bestellung des Bewohneressens auch abbilden, komplett digital und wird auch digital so in der Küche geplant. Und sie können mittlerweile auch 9000 Apotheken anschreiben, chatten, um eben auch da das Telefon nicht in die Hand nehmen zu müssen und dann kommunizieren zu können, wenn es Ihnen passt und nicht unbedingt, wenn es dem Gegenüber passt und das gebündelt an einem Ort. Und wir sind eben da noch nicht am Ende unserer Reise von dem, was wir alles noch weiter und wen wir verbinden wollen, insbesondere. Und darüber geht's ja heute ein bisschen, beziehungsweise was dann mit diesem Investment so alles möglich werden wird.
Ja, also spannendes Themenfeld, Kommunikation in den Einrichtungen. Ich glaube, da gibt's noch viele low-hanging fruits, würde ich sagen. Also viele Ressourcen und Prozesse, die man da freischaufeln kann. Jetzt soll es heute vor allem um eure Finanzierung gehen, weil wie gesagt, es ist absolut nicht üblich, dass Finanzierungsrunden in so einer Höhe in der Pflege abgeschlossen werden. Also mir selbst sind da wirklich nicht viele Beispiele bekannt. Ich selbst habe jetzt mit dem Caretable eher einen Weg ohne Investoren gewählt. Hat auch seine Vorzüge, hat aber auch seine Nachteile. Vielleicht fangen wir mal damit an. Also sprich doch mal über die Runde selbst. Also ich habe jetzt so Pi mal Daumen gesagt, 10 Millionen. Kannst du noch ein paar mehr Details zu eurer Finanzierungsrunde geben? Also wie hoch und wer war da jetzt so mit dabei? Wer hat da investiert?
Ja klar, sehr gerne. Also genau, die Runde ist sozusagen in dem Startup-Jargon so betitelt als Series A-Finanzierung. Das sagt am ehesten nur was darüber aus, wievielte Runde es ist, die wir so eingesammelt haben. Es ist nämlich quasi so unsere dritte beziehungsweise fast vierte Finanzierungsrunde. Und abgeschlossen wurde diese im Dezember letzten Jahres, also jetzt so vor knapp 5 Monaten. Und eben, wie du gerade anfangs schon ganz wichtig gesagt hast, es gibt eben quasi zwei Wege, glaube ich, so mal grob ein Unternehmen zu gründen und dann auch aufzubauen. Das ist eben einmal gebootstrapped, wie man so sagt, aus eigenen Mitteln oder eben mit Fremdkapital. Und wir haben uns eben sehr früh für diesen Weg der Fremdkapitalfinanzierung entschieden. Und so hatten wir auch schon Gesellschafter und Investoren vor dieser Runde, die sich auch wieder in dieser Runde beteiligt haben, weil sie, glaube ich, natürlich am nächsten dran sind, sehr genau sehen können, wie sich das Unternehmen entwickelt, haben aber darüber hinaus einen wirklich, worauf ich sehr stolz bin, ganz tollen Investor gewinnen können. Die heißen TVN Capital, sind sowohl in München als auch in Kanada ansässig. Ist ein sehr großer Fonds, also wir haben da Geld bezogen aus einem Fonds, der insgesamt 500 Millionen groß ist. Die haben knapp 1 Milliarde under Management, also das sind schon wirklich große Volumina, die da bewegt werden. Und darüber hinaus haben wir einen relativ neuen Impact-Fonds aus München auch gewinnen können. Die heißen TWIP Impact Ventures. Da sind große Entwicklungshäuser hinter, die helfen uns eben. Wir sind ja einfach absolut ein Tech-Produkt und wollen das in Zukunft immer mehr sein. Und die helfen uns, was so Tech-Expertise anbetrifft. Aber so viel mal ein bisschen schon mal zu den Eckdaten. Und du hast es gerade richtig gesagt, 10,5 Millionen waren es, wovon eben 8 Millionen von TVM kam und dann der Rest sich quasi aus TWIP und den Bestandsinvestoren zusammengestückelt hat.
Ja. Mhm. Wie geht man sowas überhaupt an? Also wie gesagt, ich als gebootstrappter Gründer habe da jetzt nicht viel Ahnung von. Schreibt man einfach die Leute von TVM Capital mal kalt bei LinkedIn an und sagt, hey, ich habe hier eine coole Firma, schau dir das doch mal an? Oder wie funktioniert das? Wie bereitet man so eine große Finanzierungsrunde vor? Was muss man da in Bewegung setzen?
Ich glaube, man muss einfach sehr, sehr viel Energie in die Planung stecken. Wirklich, man muss einen klaren Prozess auch verfolgen. Also eigentlich fängt es an, wen willst du haben? Ja, also welcher Investor ist für dich relevant? Beziehungsweise mit wem möchtest du auch zusammenarbeiten? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Das zweite ist, wie komme ich an diese Investoren dran? Ja, da muss man wirklich eine gute Intro im Idealfall von einem anderen Portfoliounternehmen, von denen das ist ganz, ganz viel wert. Und die für mich am relevantesten waren, da habe ich so viel Zeit reingesteckt, da ich da mindestens 3 bis 4 Intros hatte. In dem Moment, wo ich dann Fuß in der Tür habe, so, was zeige ich denen? Also man steckt dann viel Zeit auch quasi in das Aufbereiten der Daten beziehungsweise einer Präsentation. Ne? Im ersten Fall ist es, glaube ich, eine ganz kurze 5 Seiten und ein paar wichtige Bullets in der E-Mail, die in der Tendenz auch nicht von einem selber kommen, eben gerade von der besagten dritten Person. Wenn die dann dieses Ding auf dem Tisch haben und dann sagen, okay, das finde ich interessant, dann können die sich in der E-Mail einen Termin mit mir buchen. Und dann geht es erstmal wirklich eine halbe Stunde ums ganz grobe Kennenlernen. Und in dem Moment, ja, natürlich, und es ist dann ein klassischer Trichter, wo immer wieder welche rausfallen. Aber in dem Moment, wo man dann in vertiefte Gespräche geht, wird es dann relativ individuell. Ne? Jeder Investor guckt auf unterschiedliche Sachen, legt auf andere Dinge Wert. Aber ich kann gleich nochmal dazu sagen, was sozusagen, wenn es dann in die echt heiße Phase geht, wie allumfassend das doch ist, weil da wird schon sehr, sehr genau hingeguckt.
Das heißt, die sagen jetzt nicht, auch Mensch, der Jasper, das ist ja ein cooler Typ und Pflegebranche, toller sozialer Zweck, da überweisen wir jetzt mal ein paar Millionchen, sondern da werden sich konkrete Zahlen angeguckt, also wie sich die Firma entwickelt.
Genau, also ich glaube, das muss einem schon bewusst sein, dass man, ich glaube, bei jeder Person, die Geld investiert, auch wenn es natürlich grundsätzlich unterschiedliche Fokuspunkte gibt, geht es erstmal darum, aus diesem Geld mehr zu machen. Also da braucht man sich keine Illusionen vormachen, das natürlich auch mit Impact und natürlich auch einem sozialen Nutzen ist das Hauptaugenmerk der Investoren. Ich meine, die erfüllen ja auch nur einen Job von wiederum Dritten. Die kriegen Geld von großen Pensionskassen oder eben von Individuen und die geben denen das Geld, um erstmal mehr daraus zu machen. Also das ist absolut der Fokus und somit ist, glaube ich, auch der Fokus dieser Investoren einfach ganz stark zahlenbezogen und denen ist dann vielleicht manchmal sogar die Branche beziehungsweise das Drumherum in erster Linie im ersten Gespräch gar nicht so abschließend wichtig, sondern die gucken sich ein paar wirklich wichtige Kennzahlen an und sagen, sind die in einem Bereich, der für uns als irgendwie Investmentmöglichkeit ist und entweder ja oder nein, da gibt es gar nicht, es ist gar nicht so viel Interpretationsspielraum für den Anfang. Ja.
Wie viel, also welche Zeitspanne geht da so drauf für die Vorbereitung, also vom Erstkontakt zu so einem Investor, bis dann so eine Runde wirklich abgeschlossen wird? Sind das Wochen, sind das Monate, sind das Jahre?
Also das kann unterschiedlich sein. Bei uns, ehrlicherweise, hat es von Erstkontakt dann zu Closing mit den Investoren, die es dann geworden sind, reden wir schon über einen Zeitraum von gut 6 Monaten.
Ja, muss man aber gute Voraus planen auf jeden Fall, wenn dann bis dahin die Liquidität nämlich weiter schrumpft und dann fällt mal so ein Deal weg, dann hat man, glaube ich, ein Problem.
Ja, absolut. Und natürlich begibt man sich selber auch in eine Bredouille, weil jeder Investor weiß um die immer brenzliger werdende Situation und am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Verhandlungssache und das weißt du genauso gut wie ich, mit dem Rücken zur Wand hat sich noch nicht so gut verhandelt. Dementsprechend ist, glaube ich, die frühe Planung und genau eben dieses Thema der Liquidität ein ganz, ganz wichtiges, um nicht irgendwann einfach, weil es halt muss, eben bestimmte Deals auch annehmen zu müssen, sondern immer auch in der Lage zu sein, zu sagen, nee, das entspricht nicht meinen Vorstellungen und deswegen schaue ich weiter. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, bei euch ist es ja zum Glück gut über die Runden gegangen. Bevor wir jetzt dahin kommen, worin das Geld investiert wird, mal noch eine ganz persönliche Frage. Wie fühlt man sich als Gründer nach so einer Runde? Also wenn dann die Moneten auf einmal überwiesen werden, hast du da gedacht, du bist der König der Welt? Oder also was ging da so in deinem Kopf in dem Moment vor?
Also König der Welt, wirklich, das schon mal definitiv nicht. Klar ist es so, man ist für einen Moment stolz natürlich. Ne? Das ist schon in so einem jungen Unternehmerleben ist das sicher einer der größten, wenn nicht der größte, so zumindest messbare Erfolg, den ich so erzielen konnte. Und natürlich muss man, ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Unternehmertum, auch solche Dinge mal für einen Moment sacken lassen und das auch mal anerkennen. Ja, also es geht ja immer sehr schnell immer weiter und weiter und so. Das habe ich schon versucht, mal Sekunde Revue passieren zu lassen. Aber es hat wirklich auch nur 2-3 Tage gedauert, bis quasi aus dieser Freude das geklappt hat. Eine, oho, jetzt sind natürlich noch mal ganz andere Erwartungen dadurch entstanden und die ganzen Dinge, die quasi jetzt es anzugehen gilt, waren dann, der Horizont kam immer wieder näher und so. Das hat sehr schnell umgeschlagen, muss ich sagen. Also viel schneller, als ich gedacht hätte, wurde aus Freude eigentlich wieder Druck. Der ist gut, aber der war auf jeden Fall schnell wieder da.
Ja, da muss man dann ein bisschen was machen, was ja vorhin so schön gesagt, die Investoren, die investieren jetzt nicht aus reiner Gutmütigkeit, weil sie dich so toll finden, sondern weil am Ende des Tages sie ihren Anlegern versprochen haben, irgendwann wird da mal mehr draus aus eurem Geld. Und das heißt natürlich auch für dich als Gründer und Geschäftsführer, okay, mit der Firma, da muss was passieren, da muss ein gewisser Wachstums- und Transformationsprozess stattfinden. Und da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Also wenn wir jetzt erstmal auf euer Produkt schauen, Mio, so wie es heute ist, was es mal werden soll. Also was soll am Ende des Tages mit diesen Geldern auch produktseitig für einen Mehrwert für die Einrichtung geschaffen werden? Gibt es da bestimmte Themen, wo ihr sagt, okay, da wollen wir uns auf jeden Fall hinentwickeln?
Es ist natürlich, man kann natürlich Mehrwert durch ganz unterschiedliche Sachen geben für quasi die Kunden vor Ort. Ich meine, es ist auch schon damit begonnen, um dir mal eine konkrete Zahl zu sagen. So eine von einem Ratio oder von einem Verhältnis zwischen einer Service-Mitarbeiterin von uns, die Key Account Management macht, zu Anzahl Kunden. Da haben wir uns zum Ende, bis die Finanzierungsrunde dann stattgefunden hat, in wirklich sehr, also da waren dann auf einmal eine Person auf irgendwie 200 Kunden, das war einfach viel zu viel. Und auch den Teams wirklich wieder einfach Mannstärke zur Verfügung stellen zu können, um dann einfach auch viel besseren Service den Kunden bieten zu können. Das war für uns schon ein Riesenanliegen und das ist definitiv einer der Dinge, in die dieses Geld auch geflossen ist. Also einfach wirklich wieder die Aufmerksamkeit jedem Einzelnen schenken, die er in dem Sinne braucht und auch verdient hat, wo es dann irgendwann bei uns ja schon für die paar, die da waren, echt ja brenzlig wurde und sicher hier und da auch Dinge nicht passiert sind. Also ja, das ist gar nicht unbedingt nur immer produktbezogen, sondern auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der gerade bei uns in der Branche, glaube ich, essentiell ist. Und natürlich auf Seiten des Produktes, im Endeffekt gibt es ja, glaube ich, eine nahezu unendliche Liste, das wirst du genauso gut wissen wie ich, von Kundenwünschen. Ne? Weil die arbeiten ja jeden Tag mit dem Produkt und haben selber wirklich sehr gute Ideen, wie man es weiterentwickeln kann. Und jetzt hast du ein Team von vielleicht 5, 6 Leuten, die diese Wünsche umsetzen. Wenn du jetzt da theoretisch 18 Leute sitzen hast, dann bist du schon 3-mal so schnell darin, diese Wünsche in die Tat umzusetzen und eben die Leute nicht vertrösten zu müssen mit so, ja, kommt vielleicht irgendwann, sondern wir können eigentlich, wenn ihr uns sagt, was ihr haben wollt, sind das jetzt ein paar Wochen, in denen sich das umsetzen lässt, wo es davor vielleicht Monate waren. Also auch das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, wirklich Kundenwünsche ganz, ganz schnell in die Tat umzusetzen. Und darüber hinaus haben wir natürlich eine Produktvision. Wie soll das Produkt in eben 3 bis 5 bis 10 Jahren aussehen? Und also du sprachst vorhin von Low-Hanging Fruits. Es ist definitiv so, dass, glaube ich, in der Pflege noch an ganz vielen Stellen Prozesse über Digitalisierung verbessert werden können. Und ich glaube, es gibt auch noch etliche andere Parteien, mit denen man besser und schneller und effizienter für immer den Mitarbeiter kommunizieren kann. Und das ist ein Anliegen, was wir haben. Zudem auch ist es so, dass wir, es geht darum, natürlich auch das Leben des Bewohners zu verbessern. Aktuell ist unser Produkt, also anfangs war der Bewohner wirklich ein absolut passiver Teil des Ganzen, auch wenn die Kommunikation im Sinne um ihn herum passiert ist. Wir haben jetzt immer mehr auch Produkte entwickelt, die den Bewohner stärker einbeziehen und wollen das in Zukunft immer weiter tun, weil wir auch da wirklich einen direkten, messbaren Mehrwert schaffen wollen. Und das geht eben hauptsächlich über Produkt und das wiederum geht mit Kapazität und das wiederum geht mit Geld. Also das sind, glaube ich, 3 Punkte, wo man ganz klar sagen kann, also nochmal zusammengefasst, erstmal einfach Mannstärke für Service, schnelle Umsetzung von Wünschen und unsere Produktvision eben wirklich in die Tat umsetzen können.
Mhm. Ja. Gibt es da ein paar konkrete Features, die du schon im Kopf hast, die ihr realisieren wollt, die du schon benennen kannst?
Absolut. Also es ist zum einen so, dass ja jetzt im Rahmen der Telematik das Thema so Kommunikation ist jetzt ja auf einmal ein relativ großes geworden. Und die Parteien, die da jetzt mit der Telematik angeschlossen werden, die da ja sind, Arzt, Apotheke und Krankenhaus, sind auch welche, die jetzt schon davor über unser System kommuniziert haben. Wir wollen eben in Zukunft die Möglichkeit geben, dass das genauso auch über die TI passiert. Ja, also dass einfach dieser neue Kommunikationsweg gewählt wird, aber der Mitarbeiter eben, und das ist, glaube ich, ein Riesenmehrwert für ihn, über den gleichen Kanal auch mit anderen Parteien. Ne? Die TI beinhaltet und überdeckt natürlich auch nur diese 3 und in dem Moment, wo da Kommunikation mit theoretisch eben Angehörigen oder der Wäsche passiert, dann ist das immer über einen irgendwie anderen vermeintlich ungesicherten Kanal und wir können das eben alles unter einem Hut bringen. Und ich glaube, eine Stärke, die wir immer hatten, war, Produkte zu bauen, die für eben die Mitarbeiter auf dem Wohnbereich als wirklich sehr einfach einsetzbar angesehen werden. Und ich möchte keinem TI-Anbieter in irgendeiner Form zu nahe treten, aber klar, so sind wir so groß mit der Usability und mal wirklich von dem Nutzen und wofür wird es denn auf dem Wohnbereich angewendet und daher zu kommen und daraus eigentlich was zu bauen, das lag, glaube ich, bis jetzt nicht im Fokus. Und das, glaube ich, können wir einfach historisch sehr gut. Wir haben die ganze Zeit Kommunikation gemacht, jetzt sind einfach nochmal ein bisschen andere Parteien, anderer Weg, aber im Großen und Ganzen ist das genau das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Also genau, das Thema, glaube ich, mal etwas anders denken, als es die meisten tun. Und wir wollen in Zukunft auch die Angehörigen insofern weiter befähigen als das. Und da geht es dann auch wieder ganz stark darum, wie können wir die Lebensqualität der Bewohner verbessern und ihnen die Möglichkeit geben, ihnen diese Dienstleistungen, die jetzt gerade schon irgendwie über uns kommunizieren, der Physiotherapeut, der Ergo, der Friseur, dass sie mit diesen besser in Kontakt treten können, da eine Dienstleistung buchen und bezahlen und im Endeffekt eine größere Vielfalt dann beim Bewohner ankommt und da eine bessere Transparenz herrscht. Also das sind so 2 Bereiche, die jetzt von uns ganz konkret angegangen werden.
Wollt ihr der Pflege treu bleiben oder sagst du, okay, es wäre denkbar, dass Mio irgendwann auch jetzt nicht nur im klassischen stationären Setting zum Beispiel genutzt wird, sondern also vielleicht A, noch relativ naheliegend im Service Living betreuten Wohnen oder B, sogar in ganz anderen Use Cases?
Also was absolut denkbar und jetzt auch schon, wo wir die ersten Schritte machen und das auch das ist natürlich so ein Thema, wo man erstmal Ressourcen fahren muss, damit man das ernsthaft angehen kann, ist natürlich der ambulante Bereich. Mhm. Da einfach der Großteil unserer Kunden eben auch diese Versorgungsart haben und schon selber mal fragen, Mensch, können wir nicht eigentlich das Gleiche hier im ambulanten Dienst machen? Und wir waren da ein bisschen schüchtern bis hierhin, aber glaube ich, sehen uns jetzt in der Lage dazu, da. Weil natürlich, ne, mit jedem neuen Bereich, den man so angeht, kommen auch wieder neue Wünsche und kommen neue Bedürfnisse. Und wenn man die dann nicht bedienen kann, dann ist es irgendwie, also das können wir jetzt besser oder werden das können. Aber ein ganz anderer Bereich, also wir kriegen schon immer mal wieder Anfragen, aber das ist ehrlicherweise, ich glaube, ein Fehler, den man wirklich schon häufig gesehen hat, ist, dass genau das passiert. Man kriegt eine relativ große Summe an Geld und glaubt auf einmal alles machen zu können. Und ich glaube, der liebe Herr Steve Jobs hat mal, glaube ich, gesagt, Focus is the ability to say no. Und ich musste jetzt mit natürlich mehr Geld auf dem Konto viel besser noch lernen, Nein zu sagen, weil jetzt auf einmal alle glauben, dass alles geht. Ja. Und deswegen diese Bereiche, die dann auf uns zukommen und sagen, können wir hier nicht mal einen Piloten machen oder können wir das nicht mal ausprobieren, ob es da ist der Kindergarten oder ob es da ist eine psychosomatische Klinik, Reha-Kliniken, bin ich eher in der Tendenz zu sagen, Leute, irgendwie, ich möchte erstmal die Pflege wirklich substanziell verbessern, nachhaltig, bevor ich mich um Bereiche kümmere, wo ich das Gefühl habe, da ist der Bedarf sicher da, aber nicht ganz so groß wie da, wo wir jetzt gerade ansetzen.
Ja, das kann ich gut verstehen, also gerade dieses Priorisierungsthema, weil irgendwann ab einer bestimmten Größe kommen wirklich alle auf einen zu. Ist ja bei uns genauso, oh Mensch, Gerte, das können wir auch wunderbar in Schulen und in Kindergärten und dies und das. Ich habe auch immer gesagt, nee, eine Sache erstmal richtig gut machen, da ist noch viel Luft nach oben und dann den Rest, der kommt dann vielleicht irgendwann später, wenn es sich gerade anbietet. Aber da bin ich auf jeden Fall bei dir, also man muss halt lernen, Nein zu sagen und ich glaube, ja, wenn man dann einmal das Geld auf dem Konto hat, das ist natürlich auch verführerisch zu sagen, komm, wir machen hier mal noch ein Team auf und da machen wir noch was, weil das könnte irgendwann down the road, könnte sich das mal auszahlen. Aber ja, großes Verständnis dafür. Spielt denn das Thema KI, Künstliche Intelligenz für euch eine Rolle? Weil ich habe, also was ich so mitbekommen habe, gefühlt jede Wald- und Wiesenbude klatscht sich jetzt irgendwas mit KI, weil sie halt ChatGPT intern benutzen, drauf und sagen dann, ja, wir sind ein KI-Startup, damit man eben einfach an die Investorengelder kommt. Ist das bei euch ein Thema, das irgendwann KI Einzug in eure Mio-App hält oder sagst du, okay, eigentlich aktuell ist es nicht realistisch, weil es jetzt den Use Case dafür noch gar nicht gibt?
Auch ich weiß nicht, ob es nicht realistisch ist. Ich bin fast stolz drauf, dass wir eben, weil du gerade sagst, es klatscht sich jeder irgendwie auf die Webseite und so richtig verstanden, was es eigentlich ist, haben die wenigsten. Also wir haben unsere Investoren damit überzeugt von dem, was wir eigentlich aktuell machen und das einfach nur noch etwas besser und größer und gar nicht so sehr damit, was in Zukunft denn alles gehen soll. Und natürlich haben wir da Ideen und natürlich sind auch unsere Entwickler unglaublich interessiert an dem Thema. Aber per se ist das erstmal für uns und unserem Kerngeschäft und das, was das Wachstum in den nächsten Jahren ausmachen wird oder sagen wir mal in den nächsten 18 Monaten, nicht etwas, wo wir wirklich uns besonders drauf fokussieren. Nein.
Wenn du jetzt mal weiter in die Zukunft schaust, kommen wir wieder zum Thema Erwartungshaltung Investoren zurück. Also sind neue Finanzierungsrunden geplant oder gibt es da andere Wege, die du damit aufmachen möchtest? Weil ich sag mal, der Weg, so wie wir den zum Beispiel gehen wollen, dass man sagt, hey, wir wollen organisch wachsen, wir wollen irgendwann ein Technologiemittelständler werden, der auch in 10, 20, 30 Jahren noch so ohne fremde Eigentümer so Produkte baut, die halt sinnvoll sind, der ist ja eigentlich fast schon ausgeschlossen. Also am Ende des Tages wollen die Investoren ja irgendwann ihren Return haben, ihren Exit über einen Unternehmensverkauf, über einen Gang an die Börse, zum Beispiel auch über ein IPO. Hast du da überhaupt schon irgendeine Vision, wo es mal hingehen soll?
Ja, also definitiv. Ich sehe mich schon für die unbestimmte Zukunft als immer noch der Geschäftsführer, die treibende Kraft hier in diesem Unternehmen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir das irgendwann unter etwas größerer Flagge machen, im Sinne von, dass wir uns einem großen anderen Marktanbieter im Softwarebereich anschließen. Das ist zum einen, wie du gesagt hast, natürlich auch so ein bisschen der Investment-Hypothese der Investoren geschuldet, aber zum anderen auch wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass Wir reden ja davon, ja, wie schafft man den größten Mehrwert für die Leute auf dem Wohnbereich? Und ich glaube, dass eigentlich eine wirklich allumfassende Lösung, die viele Dinge kann, und auch die Reichweite, die vielleicht manche Marktanbieter, die einfach schon deutlich länger und größer sind als wir. Und ja, das ist etwas, da das könnte uns nochmal unglaublichen Schub geben, um einfach das Produkt und den Mehrwert dessen so schnell wie möglich in viele Hände zu bekommen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann sich partnerschaftlich jemandem anschließt. Das aber nur, wenn ich es weiterführen darf. Sonst mache ich gar nichts.
Ja, das Baby dann aus der Hand zu geben, ist, glaube ich, nicht einfach. Also ich wüsste auch nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und da halt großen Batzen Geld und große Entwicklungsmöglichkeiten hinlegt und dann sagt so, machen wir es oder machen wir es nicht. Also da, ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Und jeder, der dann sagt, ja, nee, aus Prinzip sage ich da schon, nee, der ist ein bisschen scheinheilig. von daher, ja. Wenn du jetzt auf den ganzen Prozess zurückblickst und auf deine ganzen Finanzierungsrunden, die du jetzt auch schon gemacht hast, gab es bestimmte Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast, über die du sprechen magst und aus denen du etwas gelernt hast, was du in Zukunft anders machen würdest?
Also definitiv, ne? Ich glaube, ich habe also etliche Fehler gemacht und ich glaube auch, es braucht auch diesen Prozess, um dann irgendwann so eine Runde machen zu können, weil du eben im Laufe des Prozesses auch wirklich erst besser wirst. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eben die beiden, die es im Endeffekt geworden sind, nicht 2-3 Monate vorher getroffen habe, sondern eben genau zu dem Zeitpunkt, als ich das getan habe, weil ich einfach schon mir auch ein bisschen klarer darüber war, wer ich eigentlich bin und wo ich wirklich hin möchte, weil ich glaube, ein Fehler, den ich gerne gemacht habe, ist, sich dann auch ein bisschen den Bedürfnissen der Investoren entsprechend zu verbiegen. Ne? Und du erzählst dann irgendwann natürlich in Nuancen unterschiedlich, du sprichst ja zu jedem gegebenen Zeitpunkt manchmal mit 10, 15 verschiedenen Parteien in irgendwie einer, die habe ich jetzt schon dreimal getroffen, die erst zweimal, die gucken sich schon alle unsere Daten an. Und wenn du da nicht wirklich stringent und auch an das glaubst, was du erzählst und zu sagen, so, das bin nun mal ich und entweder ihr entscheidet euch für mich oder es passt halt nicht, aber zu versuchen, denen zu gefallen, das ist, ja, da kommt man, glaube ich, irgendwie über lang oder kurz in Teufelsküche. Also den Fehler habe ich sicher gemacht, da am Anfang auch mich ein bisschen zu verbiegen. Da bin ich heute einfach selbstbewusster geworden mit mir selbst und auch mit dem Produkt und mit dem Markt, ne? Also ich glaube, die Pflege muss sich wirklich nicht mehr verstecken. Das war sicher ein großes Thema. Und naja, der zweite Fehler ist sicher auch in der eigenen Denke zu viel immer man ist so ein bisschen in dem Zeitdenken, ist es quasi bis Finanzierungsrunde und dann danach. Und man muss es besser schaffen, oder ich muss es besser schaffen, in Zukunft eigentlich mein Unternehmen die ganze Zeit so zu führen, als hätte ich natürlich unendlich Ressourcen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, weil man hat sie nun mal nicht, aber wenn man sich die ganze Zeit immer über diese Finanzierungsrunde Gedanken macht und wann die stattfindet und Co., das geißelt einen in ganz vielen Entscheidungen, die eigentlich langfristig die richtigen werden. Du optimierst aber vielleicht auf einen Zeitraum von 6 Monaten, weil du sagst, jetzt gucken wir erstmal bis dahin und wenn das in 6 Monaten nicht quasi etwas bringt, dann bringt es mir für die Runde nichts, deswegen lasse ich es. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenfehler. Man muss immer so agieren, dass man sagt, die Runde ist einfach nur Mittel zum Zweck, die ist irrelevant, die passiert. Aber ich denke darüber nach, wo will ich in 2, 3, 5 Jahren sein? Was bringt meinen Kunden was dann? Und ja, da habe ich doch, glaube ich, manchmal geguckt, dass ich quasi das Timing auf Finanzierungsrunde optimiert habe und nicht unbedingt auf den langen Horizont. Und da.
Ja, na, ich sag mal, in langen Horizonten zu denken, das sagt sich halt auch immer so einfach. Ne? Also es ist rational gesehen das absolut Klügste. Und ich sag's mal so, auch mir, selbst mir ohne Investorendruck fällt das nicht unbedingt immer einfach, weil man halt auch als Bootstrap-Gründer immer schauen muss, okay, wie hält man jetzt kurzfristig die Firma am Leben? Ich meine, das ist mittlerweile nicht mehr so schlimm wie ganz in den ersten beiden Jahren, wo man wirklich um jeden Euro Umsatz gebankt hat, sondern da sind wir halt mittlerweile auch ausgewachsen. Aber selbst heute dieses Thema priorisieren und auch den Langzeithorizont im Blick behalten und danach alles, was heute anfällt, auch dem unterzuordnen, diesen Langzeithorizont, also das macht man nicht mal eben so. Das ist leichter gesagt als am Ende des Tages getan. Und von daher finde ich sehr spannend, dass du dich eben dieser Aufgabe auch in dieser Größenordnung stellst. Und hab schon mal vielen lieben Dank für die offenen Einblicke hier.
Nein, sehr gerne. Vielleicht nur ein ganz kleiner Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger, den ich in der Vergangenheit auch einfach, glaube ich, falsch gemacht habe und wo ich auch mir fest vornehme, das in Zukunft anders zu machen, ist, ich glaube, ich habe in dem ganzen Prozess, man denkt so ein bisschen als Geschäftsführer und mit diesem Titel CEO, so, ja, gerade das Thema Finanzierung, das ist einfach, ja, da bist du der Einzige, der das macht und das kann. Und das soll man auch so ein bisschen vom Unternehmen weghalten. Und ich habe im Endeffekt, glaube ich, in meinen vergangenen Runden den Fehler gemacht, dass ich Mitarbeitende da nicht genug mitgenommen habe, ne? Nicht genug kommuniziert habe, wo stehen wir gerade, ja, wo hapert's, wer hat gerade zugesagt, wer hat abgesagt. Und man denkt immer, das interessiert die Leute nicht. Es ist unglaublich, wie jeder Mitarbeiter da mitfiebert. Und ich glaube, man kann denen absolut das Vertrauen zusprechen und auch dass sie mit solchen Informationen auch umgehen können, ja, auch mit der manchmal Ungewissheit, die damit einhergeht, wo man denkt, das muss ich irgendwie alleine tragen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich da besser kommuniziert habe, war es auch so, dass ich da immer ein bisschen der Last, die ja doch damit einhergeht, auch abgeben konnte. Und ja, da wäre mein Rat an mich selbst in der Vergangenheit: Hab mehr Vertrauen in deine Leute, weil bist einzuordnen und können dich dann, glaube ich, an manchen Stellen auch aufbauen und auffangen, wenn du meinst, da alleine diesen doch beschwerlichen Weg gehen zu müssen. Und ja, das glaube ich, wissen Sie sehr zu schätzen, dass ich das zum Ende hin immer besser gemacht habe.
Ja, das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort. Jasper, ganz lieben Dank für die offenen Einblicke. Wie gesagt, man hat nicht jeden Tag die Chance, mal jemanden zu interviewen, der so viele Investorengelder eingesammelt hat und dann vor allem auch über die Gefühlslage und das, was so im Unternehmen damit passiert, zu befragen. Also Dankeschön, dass du da so offen geantwortet hast. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Mio in den nächsten 3 bis 5 Jahren eben weiterentwickeln wird, was da alles noch so an technischer und Service-Innovation auf uns zukommt.
Ich freue mich auch drauf, das ja, irgendwie mitgestalten zu dürfen. Und ich fand ja jetzt auch unser Treffen auf der Altenpflegemesse, weil sowas macht einfach richtig Spaß, zu sehen, wie aus eben uns Avineo kleinen Startups mittlerweile wirklich Unternehmen geworden sind, die da zusammenstehen. Und ich will, dass dieser Trend weitergeht. Und ich freue mich und hoffe, da ein bisschen auch vielleicht als Leuchtturm zu dienen, auch wenn ich mich gar nicht unbedingt so sehe. Aber ja, dieses Thema, glaube ich, ist jetzt immer mehr auch auf der Agenda der Investoren. Und ja, lass uns was draus machen. Das, ja, glaube ich, ist wirklich
Herr Billig, das Beste. Bei dir. Dann vielen Dank und bis bald, Jasper.
Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.